Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier unterhalten sich immer zwei Menschen über den Predigttext, der in zwei Wochen nach der EKD-Perikopenordnung gepredigt werden kann. Heute unterhalte ich, Hanna, mich mit Christian, einer neuen Stimme hier im Podcast. Hallo Christian.
Hallo Hanna.
Christian, magst du unseren HörerInnen kurz erzählen, wer du bist?
Ja, ich bin Christian. Ich arbeite an der Universität Leipzig in der praktischen Theologie im Bereich Homiletik und Liturgik. Wir sind Doktorgeschwister, Hanna ja. Und ich. Wir promovieren zusammen bei Alexander Deeg. Und ich bin froh, dabei zu sein heute.
Ja, schön, dass du dabei bist. Christian, bevor wir starten können, darf ich heute noch was in eigener Sache verkünden. Sozusagen eine frohe Botschaft vor dem eigentlichen Evangelium, was wir gleich noch hören werden. Tatsächlich ist nämlich heute am Tag unserer Aufnahme, hat uns vom Stückwerk-Redaktionsteam die Nachricht erreicht, dass wir einen Sonderpreis des Bibelpreises des Landesbischofs der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Württemberg gewonnen haben. Und das ist für euch, liebe HörerInnen, vor allem eine gute Nachricht, weil wir jetzt mit diesem Preis investieren können in Technik und ihr uns vielleicht hoffentlich bald in vernünftiger Qualität hören könnt. Und deshalb wollen wir uns auch ganz herzlich bedanken bei der Landeskirche in Württemberg und ich persönlich möchte mich auch bedanken bei meiner Redaktionskollegin Esther, die Bewerbung in die Hand genommen hat. Soweit das Vorgeplänkel für diese Woche. Jetzt aber, Christian, müssen wir die Kurve kriegen zu dem anstehenden Sonntag, dem vorletzten Sonntag im Kirchenjahr, für manche auch als Volkstrauertag begangen, und zu dem dazugehörigen Predigttext aus Matthäus 25.
Ja, ich lese den Text einfach mal vor. Ein langer Text, aber ich hoffe, ihr bleibt am Ball. Denn der Text, der hat einige Parallelen und Wiederholungen, die Szene ein bisschen redundant, aber vielleicht auch spannend machen. Ich lese aus der Lutherbibel, weil da die parallelen Formulierungen vielleicht am besten deutlich werden. Also Matthäus 25, die Verse 31 bis 46. Jesus sprach zu seinen Jüngern, wenn der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig und durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einen von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben.
Ja, was für ein Text.
Oh ja.
Ich fand es herrlich, was Katrin Ochsen Göttinger
Predigtmeditation.
Dankeschön, geschrieben hat. Sie schreibt, die Lesung dauert eine gefühlte Ewigkeit. Und genau darum geht es ja auch, um die Ewigkeit. Das sehr fand schön. Ich einen sehr amüsanten Kommentar.
Da sind wir direkt im Thema. Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr, kurz vorm Ewigkeitssonntag. Das Kirchenjahr wirft den Blick auf die letzten Dinge, auf die Ewigkeit, wie auch immer das aussehen soll oder ausbuchstabiert wird.
Ja, hier ganz klar ja mit einem Gerichtskontext, ne? Auch der Wochenspruch, der uns sagt, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi.
Punkt.
Punkt. Und dazu dieser Matthäus.
Ja.
Christian, gibt es was du hilfreich findest? Oder musst du erst mal loswerden, wo du Widerstände verspürst?
Ja, okay, also vielleicht mal ein ganz kurzer Widerspruch oder Widerstand, den ich spüre. Ich habe wirklich zu knabbern an diesem letzten Satz. Also gar nicht an der Idee, dass irgendwie das, was wir hier tun, im Hier und Jetzt auch eine Relevanz hat, sondern an diesem Satz, dass das am Ende darüber entscheidet, wo es denn hingeht, zur ewigen Strafe oder zum ewigen Leben. Da können wir vielleicht nochmal darüber ins Gespräch kommen, was das mit uns macht und was man daraus homiletisch machen kann. Aber um jetzt mal zur positiven Seite zu kommen, also eine Idee, die mir beim Lesen dann irgendwann kam, ist schon, dass dieser Text ein Jahr spannenderweise, obwohl wir am Ende des Kirchenjahres sind und in die Zukunft blicken, in die Ewigkeit, obwohl das Ding Weltgericht heißt oder Endgericht, das ist die Endzeitrede, also es geht ums Ende, es geht um die Zukunft, die ganz weit weg ist, aber der matthäische Jesus wirft ja hier den Blick radikal in die Gegenwart und sagt sofort, es geht nicht darum, irgendwie fromm in eine ferne Zukunft zu blicken, sondern es geht ums Hier und Jetzt, es geht um die, die hilfsbedürftig sind und es geht um die, die Hilfe leisten können. Und das finde ich eigentlich einen sehr spannenden und auch für mich auch sehr zentralen Gedanken an diesem Text.
Ja, und jetzt, wo du es vorgelesen hast, habe ich mir dann auch nochmal notiert, irgendwie diese Aufzählung zeigt ja auch, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, Gutes zu tun.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass diese Aufzählung ja, also man sieht ja auch, dass sie irgendwie exemplarischen Charakter hat. Man könnte das ja heutzutage ausdehnen und weiterführen und auch, vielleicht könnte das auch ein erster Zugang für eine Predigt sein, das einfach mal auszubuchstabieren, was ist denn eigentlich heute noch, was tut denn heute Not?
Ja. Ja, also wir sind irgendwie im Thema Gericht, Strafe, Leben, Gut und Böse, rechts und links wird hier ja schon irgendwie radikal ausformuliert, ja, auch in in dieser Parallelität mit ihr habt es getan und ihr habt es aber nicht getan, wird es ja mehr als betont in so ein Entweder-Oder. Ich frage mich, ob man das retten kann, ob man das retten muss. Oder ob es eben das hat, was du auch meintest, dass es wirklich dieser radikale Blick auf das Diesseits ist. Und es vielleicht gar nicht so sehr, Matthäus, darum geht, was tatsächlich dann im Jenseits ist, sondern dass sich das alles eigentlich darum dreht, okay, worauf kommt es eigentlich im Hier und Jetzt an?
Also auf jeden Fall ist es ja in einer Linie zu den restlichen Texten des Matthäus-Evangeliums. Bei Matthäus geht es immer um das Tun der Barmherzigkeit, das Tun der Gerechtigkeit, letztlich ums Hier und Jetzt, um das Miteinander der Menschen, aber immer mit einem Rückbezug auf Gott. Ja, also das ist ja auch die Pointe irgendwie dieses Textes und dieses lustigen Frage-Antwort-Spiels, das Jesus hier inszeniert. am Ende hat man es ja spannenderweise dann Jesus selbst getan oder nicht getan. Also immer die Inbeziehungssetzung dieser Geringsten mit Gott selbst oder mit dem Richter in dem Fall, Und immer der Rückbezug, dass das ja auch in den Geringsten oder gerade in den Geringsten, sagt dieser Text ja eigentlich, dann auch Gott drin steckt, wenn man es mit dem persönlich zu tun hat.
Ja, und das ist ja schon auch, finde ich, ein sehr, sehr schönes Bild von Gott. Mhm. Dadurch ist er, also da steckt ja noch eine Spannung drin, ne? Auf der einen Seite ist er der Richter, der die Macht hat, und auf der anderen Seite aber ja auch dieses schwache Moment und das Kreuzmoment vielleicht, was hier auch mit drin steckt.
Ja, ja.
Hast du denn eine Idee, wie du an so eine Predigt rangehen würdest?
Das ist eine sehr gute Frage. Also was ich spannend finde, ist, ich habe ja gerade diese Parallelen angedeutet, die diesem Frage-Antwort-Spiel stehen. Mhm. Und es ist ja schon spannend, dass die Parallelen eben nicht ganz parallel sind. Also gerade diese zweite Szene, wenn dann darauf geantwortet wird, was man dem nicht getan hat, oder gerade diese Rückfrage, die bündelt lustigerweise das, was in der ersten Szene komplett ausformuliert wird. Da wird jedes einzelne Frage zurückgestellt. Wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Und so weiter und so fort. Und lustigerweise bei der Rückfrage derer, die es nicht getan haben, da wird es gebündelt. Da wird, wann haben wir das denn nicht getan? Und wann haben wir dir nicht gedient? Das Wort dienen steckt nur in dieser zweiten Rückfrage sozusagen.
Ja.
Und das könnte zum Beispiel schon mal ein Zugriff sein. Also da steht halt Diakonein, das griechische Wort für Diakonie quasi drin. Ja. Also irgendwie die Frage aufzuwerfen, wie kann denn eigentlich dienen und Dienst am Nächsten und Nächstenliebe in dieser Welt, wenn man sozusagen, wie wir es gerade gesagt haben, so radikal auf Sie und Jetzt auch auslegen möchte, könnte das ein Zugriff sein. Irgendwie das Thema Dienst und Nächstenliebe und Dienst am Nächsten einfach mal durchzubuchstabieren.
Ja. Und dann frage ich mich, ich finde das einen total schönen Zugang zur Predigt, und gleichzeitig habe ich manchmal auch das Bedürfnis, über das Thema Gericht zu predigen, weil es oft so ein vernachlässigtes Thema ist, und ich bin mir ein bisschen unsicher, ob ich das in einer Predigt unterkriege oder ob ich jetzt einen Schwerpunkt setzen würde. Entweder zu sagen, es geht um das Dienen im Hier und Jetzt, und was im Jenseits passiert, liegt in Gottes Hand und eben nicht in unserer. Das ist ja auch eine Aussage vom Gericht Gottes. Ganz klar, was ja auch in den anderen Texten mit drin steckt, in dem Psalmwort, dass Gott der Mächtige ist, dass es der Richterstuhl Christi ist und nicht wir, das jetzt im Hier und Jetzt schon entscheiden, sondern dass diese Entscheidung nicht unsere ist. Was ich eine riesige Entlastung auch finde. So, jetzt habe ich ausgeholt. Oder eben
oder das Gericht predigen.
Oder das Gericht predigen, vielleicht über das Gericht predigen. Ja.
Gut. Das Gericht von der Kanzel herunter herbeirufen.
Und zu überlegen, was kann eigentlich eine Vorstellung von dem Gericht auch für eine hilfreiche Perspektive aus unser Leben heute entwickeln oder haben oder auch nicht.
Ja, und da kommen wir vielleicht dann wieder zu der Frage, die du am Anfang gestellt hast. Muss man eigentlich irgendwie auch den Widerstand deutlich machen, den man spürt, wenn man diesen Text liest? Oder kann man sozusagen auch die matthäische Vorstellung vom Gericht irgendwie retten?
Ja.
Muss man sie retten?
Ich frage mich gerade, ob mein Widerstand vielleicht genau daher kommt, weil Matthäus nicht das tut, was witzigerweise in der Lesung ja auch vorkommt und was für mich so ein bisschen die Pointe ist, was ich gerade schon gesagt habe mit diesem: Lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr euren Sinn darauf, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Also den zweiten Teil hat Matthäus ja auch ganz stark mit drin, aber lasst uns nicht mehr einer dem anderen richten, finde ich in diesem letzten Satz, sie werden hingehen zur ewigen Strafe und sie in das ewige Leben, habe ich den Eindruck, da wird über mich schon gerichtet von einem, wer auch immer diesen Text geschrieben hat. Und dagegen wehre ich mich.
Ja, und das ist am Ende nicht, also ich würde auch fast sagen, ist es nicht vielleicht auch, kann das nicht auch ein Zugang zur Predigt sein, zu sagen, sich genau dagegen zu wehren und zu sagen, was Matthäus hier uns als Gericht verkauft, passt das wirklich zu unserem, letztlich final zu unserem Gottesbild?
Ja.
Ich hatte das ja im Vorgespräch schon mal kurz angedeutet, dass ich mal einen Blick ins Gottesdienstbuch geworfen habe und mir mal die Tagesgebete angeschaut habe, die da so gebetet werden. Und da ist spannenderweise, also da wird dann immer der gnädige Gott und die Hoffnung auf den gnädigen Gott, der eben nicht anrechnet, was man hier auf Erden tut, deutlich. Ich kann nur mal eins vorlesen: Ewiger Gott, unsere Worte und Taten können in deinem Gericht nicht bestehen. Unsere Hoffnung ist Christus, weil er sich geopfert hat und unsere Strafe erlitten hat. Also spannenderweise eine andere Pointe zu sagen, oh Gott, bitte schau nicht auf das, was wir hier gerade tun, sondern sei ein gnädiger Richter. Und wenn man diesen gnädigen Richter bei Matthäus nicht findet, ihn aber predigen will, dann kann man ihn vielleicht auch gegen Matthäus predigen, wenn ich das so sagen kann.
Wobei ich mich frage, ob wir Menschen da nicht auch ein bisschen inkonsequent sind. Also natürlich will ich nicht, dass er das sieht, was ich vielleicht falsch gemacht habe. Aber natürlich will ich, dass gesehen wird, was ich alles Gutes tue und wo ich mich bemühe und wo ich mein Bestes gebe.
Ja, ja? Spannend. Ja.
Und also da frage ich mich schon, ob man nicht eben in diesem ganz tiefen Glauben und Vertrauen auf die Liebe und die Gnade Gottes auch so ehrlich sein darf und sagen muss, naja, im Gericht wird vielleicht alles offenbar. Und das hat vielleicht auch einen schmerzhaften Moment, wobei das für mich immer aufgehoben ist im Vertrauen darauf, am Ende in der Ewigkeit bei Gott zu sein.
Genau, also ich bin da auch ganz bei dir, wenn es darum geht, mal auf den Tisch zu bringen, was alles gut und auch schlecht gelaufen ist und da auch irgendwie so eine Art, ja, also Läuterung wäre jetzt ein hochgestochenes Wort, aber ne, irgendwie zu erfahren, dass das ist mir eine sehr sympathische Gerichtsvorstellung, aber eben, ja, die Frage ist, ob der Outcome dann ist, die einen werden hingehen zur ewigen Strafe, die anderen zum ewigen Leben. Ich hoffe ja schon, dass nach der Läuterung dann eben der Outcome zum ewigen Leben ist und nicht die Strafe überwiegt.
Ja. Für die guten Dinge. Vielleicht das funktioniert bei dem Text nicht so oft, aber manchmal rettet es für mich so die neutestamentlichen Gerichtstexte, mir klarzumachen, dass es natürlich Dinge gibt, die möchte ich in der Ewigkeit nicht mehr haben. Das schlechte Verhalten, Unrecht und diese Dinge. Die dürfen von mir aus gerne verbannt werden.
Ja.
und das ist ja auch eine Vorstellung von Trennung, die ich aber durchaus auch heilsam finde. Genau. Aber das ist jetzt in dem matthäischen Text schwieriger zu finden als in anderen. Ja.
Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, schon, die Frage muss man sich als predigende Person an dem Sonntag stellen, in diesem ganzen Kirchenjahreskontext. Der Blick, der da irgendwie aufs Ende gerichtet wird an den letzten drei Sonntagen. Mhm. Und das Gericht ist all, du hast ja gerade so schön so ein paar Texte zitiert, den Wochenspruch und so weiter. Also das Gericht ist ja allgegenwärtig in diesen Texten.
Ja.
Die matthäische Pointe richtet sich zwar aufs Hier und Jetzt und auf den Nächsten, aber das Gericht selbst kann man, glaube ich, nicht wegpredigen an diesem Sonntag.
Das glaube ich auch. Und ich würde mich auch freuen, wenn man sich traut, da wieder drüber zu sprechen. In aller Unsicherheit vielleicht auch. Genau. Aber ich habe immer den Eindruck, das ist so ein Thema, was ganz stark verbunden wird mit dem Christentum als Religion oder mit Religion insgesamt. Aber wo wir irgendwie wenig oder selten drüber sprechen. Genau. Jetzt haben wir aber natürlich auch, also ich komme ja aus dem bayerischen Kontext und da ist mir dieser Begriff des Volkstrauertags tatsächlich irgendwie auch nahe. Und dann habe ich irgendwie diesen Volkstrauertag, wir hatten es vorhin auch schon kurz im Gespräch, der dann genau nach dem Zweiten Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg, Entschuldigung, viel auch so Heldengedenktag war und wo wir jetzt merken, okay, wir haben irgendwie ein schwieriges Verhältnis zum Thema Krieg und Trauer um gefallene Soldaten, Soldatinnen. Und dann diese Gerichtsproblematik, die, finde ich, diesen Volkstrauertag eigentlich noch schwieriger macht.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist, glaube ich, auch mal wieder so ein klassischer Fall von, wir haben irgendwie im, sage ich mal, säkularen Kalender, im säkularen Jahr, irgendwie einen Termin, der dann mit einem Kirchenjahr zusammenfällt, das irgendwie einen ganz anderen, eine ganz andere Pointe hat an dem Sonntag. Und genau, da wäre die Frage, will man den Volkstrauertag thematisch einbringen? Will man ihn erwähnen? Wenn du sagst, in Bayern ist das schon auch ein Thema. Will man ihn komplett rauslassen oder entscheidet man sich vielleicht für ein anderes Proprium an dem Sonntag? Oder gibt man das Abenteuer ein, das auch noch mit dem matthäischen Gerichtstext in Verbindung zu bringen?
Ja. Ein anderes Proprium meinst du dann einfach, sich von den Texten lösen und...
Genau. Also einfach eine Art Gottesdienst, also eine Gottesdienst zu feiern, der vielleicht eine Art Friedensgebet in die Richtung geht. Es gibt im Gottesdienstbuch ja auch immer so Gottesdienste zu variablen Anlässen. Da gibt's ja auch Friedensthematiken. Also wenn man das Thema Krieg, was ja auch gerade leider wieder oder immer noch akut ist in Europa, irgendwie zum Thema machen will, könnte man ja auch das Friedensthema stärker machen. Mhm. Und sich ein bisschen vom Ende des Kirchenjahres lösen, sag
ich jetzt. Ja. Ich hatte in der Vorbereitung so ein bisschen den Eindruck, mit diesen Werken der Gerechtigkeit, die genannt werden, kann ich so ein Stück weit in Verbindung bringen tatsächlich, weil ich den Eindruck habe, das Thema Krieg oder auch Sterben, Trauer, führt uns ja manchmal dahin zu gucken, worauf kommt es im Leben eigentlich an. Mhm. Und das machen diese Texte ja auch. Und ja, ich habe mal gegoogelt und ich zitiere mal, ich habe ein Zitat gefunden, das fand ich ganz interessant tatsächlich, zitiert vom MDR. Zum ersten Volkstrauertag 1922 sagte der damalige Reichstagspräsident Paul Löbe, Zitat, Leiden zu lindern, Wunden zu heilen, aber auch die Toten zu ehren, Verlorene zu beklagen, bedeutet die Abkehr vom Hass, bedeutet die Hinkehr zur Liebe und unsere Welt hat Liebe Not. Zitat Ende. Also diese Hinkehr zur Liebe, das könnte schon eine Brücke sein, aber dann muss man irgendwie das Gericht, glaube ich, begründet hintanstellen. Also
Ja, und das ist dann auch wieder die Frage, die sich ja eigentlich immer in der Vorbereitung stellt, wie viel Raum nimmt denn das Proprium, also das Thema des Sonntages, auch im restlichen Gottesdienst ein oder baue ich den Gottesdienst so um meine Predigt herum? Also wenn ich jetzt zum Volkstrauertag das Thema Gerechtigkeit und Liebe in den Vordergrund stelle, dann kann ich ja auch den Rest des Gottesdienstes ein wenig drumherum bauen.
So. Ja, ja. Schön. Ja, vielen Dank.
Danke dir.
Liebe Hörer und Hörerinnen, wir hoffen, ihr konntet etwas mitnehmen oder auch verwerfen von unseren Gedanken, die euch helfen, mit diesem durchaus herausfordernden Text jetzt eine Predigt zu schreiben und die euch Mut machen, zu reden und zu predigen und das Evangelium und Gottes Liebe und Gnade zu verkündigen. Wer Feedback, Anmerkungen oder was auch immer weitergeben möchte, was euch auf dem Herzen liegt, kann das gerne tun unter redaktion@stückwerk-podcast.de. Und dann noch ein Hinweis, wir freuen uns auch nach wie vor über Verstärkung im Team, vor allem im Blick auf Öffentlichkeitsarbeit. Fehlt uns jemand, der Zeit und Lust hat, in den sozialen Medien von Stückwerk zu erzählen. Auch hier, wenn du jetzt spürst, Mensch, das ist voll mein Ding, ich hätte Lust, mehr davon zu erzählen und zu verbreiten, was der Podcast macht, melde dich gern unter redaktion@stückwerk-podcast.de. Dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei dir, lieber Christian. Schön, dass du mit dabei warst.
Danke.
Bis zum nächsten Mal und eine gute Woche an alle. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.